Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmen der Biodiversität. Die Themen heute: ein neuer Bestimmungsschlüssel für die Exuvien der Libellen Deutschlands, Begutachtungsprozesse von Artikeln, die von Frauen geschrieben wurden, dauern signifikant länger, dem Fehlen von Prioritätensetzungen in Forschung und Naturschutz und dem Mausflugkäfer. Hartelijk welkom, ik ben Thomas en ik kom uit Göle. Das war niederländisch und damit heiße ich euch auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich habe gestern die erste Stunde niederländisch Unterricht genossen, denn ich habe einen Sprachkurs begonnen und kann demnächst dann hoffentlich auch noch eine weitere Sprache ein klein bisschen sprechen. Arbeite zumindest in den nächsten Wochen daran. Das geht jetzt so in etwa ein halbes Jahr und ich freue mich da sehr drauf, weil ich selbst ja relativ grenznah zu Niederlande wohne und auch in mehreren Fachgesellschaften da aktiv bin. Und ich habe das eigentlich schon ewig vor und bin es jetzt mal angegangen. Also drückt mir die Daumen, dass das auf jeden Fall gut läuft. Genau, aber kommen wir zu den heutigen Themen. Ich freue mich total, denn eine Veröffentlichung, die macht das Leben zum einen deutlich einfacher und die macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und zwar möchte ich euch eine Neuerscheinung zum Jahreswechsel eigentlich vorstellen. Und das ist der Bestimmungsschlüssel für die Exuvien der Libellen Deutschlands. Der wurde von Matthias Lohr verfasst und ist in der Libellula erschienen als Supplementheft. Und das ist die Zeitschrift der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e.V. Und das ist etwas sehr Interessantes, denn wenn wir uns die Libellen in Deutschland anschauen, dann haben wir da ja eine Insektengruppe, die zu einem sehr hohen Maße eigentlich berücksichtigt wird im Naturschutz, in der Naturschutzplanung und insbesondere auch bei der, ja, im Prinzip dem Ausbau der Artenkenntnis. Also sehr viele Menschen entscheiden sich, wenn sie mit Insekten beginnen, beispielsweise für artenarme Gruppen, die sich gut etabliert haben im Naturschutz. Und da sind die Libellen auf jeden Fall eine Gruppe, bei denen das der Fall ist. Die Exuvien, das sind die Häutungshüllen, die übrig bleiben, sobald die Libellen die Gewässer verlassen. Also das heißt, die Larve kriecht an Land und dann gibt es im Prinzip die Häutung hin zur Libelle. Und die Haut, die dabei zurückbleibt, das ist etwas, was man eben einsammeln und für die meisten Arten bei uns auch bestimmen kann. Das ist sehr spannend, weil das eben auch ein Nachweis über die Entwicklung von Libellen in den einzelnen Gewässern ist. Und Übersichtsliteratur dazu gab es auch in der Vergangenheit, auch da gab es Schlüssel. Aber das Spannende an dem Schlüssel ist, dass der jetzt wirklich zum einen ganz große Lücken schließt, zum anderen viel Kenntnis da reinbringt, die der Autor aus, wie er selbst schreibt, 35 Jahren Erfahrung mit Exuvien mitbringt und dann eben sehr viel Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die die Exuvien der einzelnen Arten auch zur Verfügung gestellt haben. Und der Schlüssel ist durchgehend bebildert. Wenn ihr euch also für Libellen interessiert oder gerne Naturalien sammelt beispielsweise und solche Exuvien draußen an den Gewässern mitnehmt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die bis zur Artebene zu bestimmen. Und es bleiben nur noch sehr wenig Lücken, bei denen keine Bestimmungen, also beziehungsweise keine Merkmale festgestellt werden konnten. Also das heißt, bis auf wenige Arten ist eigentlich für die 82 heimischen Arten eben die Bestimmung der meisten Arten möglich. Und wie gesagt, mir hat das viel Freude bereitet. Ich habe so in etwa ein Drittel der heimischen Libellenfauna mal gefunden als Exuvie in der Vergangenheit. Ich hatte mich auch mal 2 Jahre recht intensiv damit beschäftigt. Das liegt aber schon 10 Jahre zurück jetzt bei mir. Und deswegen konnte ich die Tage zumindest einmal reinschauen in meine Exuvien-Sammlung und bin das mit dem neuen Schlüssel nochmal durchgegangen. Da hatte ich nämlich mit dem alten mal Probleme in einzelnen Bereichen und das hat jetzt wirklich viel Freude gemacht. Ich verlinke letztlich diese Arbeit auch. Ihr könnt euch dieses komplette Supplementheft online kostenlos downloaden. Und falls ihr Freude an der Beobachtung eben habt von Libellen oder auch mal solche Exuvien bestimmen möchtet, dann könnt ihr das letztlich damit tun. Ich empfehle das auf jeden Fall als Neuerscheinung. Zum einen, weil es kostenlos ist, zum anderen, weil es wirklich Einblick gibt, wie komplex so eine Gruppe dann durchaus ist und wie viel Freude das aber auch bereiten kann, letztlich einzelne Arten zu bestimmen. Dann möchte ich eine Studie vorstellen und das ist eine Studie, die mich selbst sehr fasziniert hat und die mich auch viel zum Nachdenken angeregt hat. Und das wird mit Sicherheit auch noch einige Weile anhalten, denn es ist in PLOS Biology jetzt Ende Januar eine interessante Studie erschienen, die sich mit eigentlich den Artikeln aus den Bereichen Biomedizin und Biowissenschaften beschäftigt hat, die von Forscherinnen verfasst wurden, also Frauen in der Wissenschaft, die Artikel verfasst haben. Und dieser Artikel hat aufgezeigt, dass bei einer sehr umfassenden Analyse Frauen einen längeren Begutachtungsprozess durchlaufen bei der Begutachtung der Akzeptanz oder Überarbeitung von wissenschaftlichen Artikeln. Und das war jetzt quasi ein großer Review, der von den drei Autoren durchgeführt wurde, um eigentlich den Kenntnisstand von vorher noch einmal wirklich tiefgreifend zu analysieren. Denn man wusste schon, dass in einzelnen Bereichen auf jeden Fall diese Begutachtungsprozesse scheinbar im Schnitt länger dauern. Und hier war es jetzt also sehr interessant, weil die Autoren eine Analyse von allen Artikeln in PubMed, also das heißt so einer Datenbank, in einem Datenbankportal zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen analysiert haben. Und das sind enorm viele Artikel, also wir sprechen hier von vielen Millionen Artikeln, die dort untersucht worden sind. Und sie haben sich eben diese Zeitpunkte angesehen, wie lange dieser Begutachtungsprozess dauert. Denn bei wissenschaftlichen Arbeiten ist es in der Regel so, dass man bei diesen Zeitschriften also auch unterschiedliche Angaben findet. Und das ist der Einreichungszeitpunkt, also das Datum, zu dem ein Artikel eingereicht wird. Dann ist es eben der Zeitpunkt, wo der Artikel akzeptiert wird. Das steht immer mit dabei. Und dann steht bei Artikeln eben auch noch mit dabei, wann dieser Artikel erstmals veröffentlicht wurde. Und diese drei Informationen, die wurden hier also analysiert. Und ja, die Ergebnisse sind so interessant, weil es hier also so ist. Und da lese ich jetzt mal einen Teil vor im Prinzip aus dem Abstract dieser Veröffentlichung, der das schon schön zusammenfasst. Das übersetze ich jetzt mal frei hier. Durch die Analyse aller in der PubMed-Datenbank existierenden Artikel, also über 36,5 Millionen Artikel, veröffentlicht in über 36.000 biomedizinischen und lebenswissenschaftlichen oder biowissenschaftlichen Fachzeitschriften, zeigen wir, dass die mittlere Dauer der Begutachtung für Artikel von Autorinnen um 7,4 bis 14,6% länger ist als für Artikel von Autoren. Und dass die Unterschiede auch nach Berücksichtigung von zahlreichen Faktoren signifikant bleiben. Also, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, ist es so, Begutachtungszeit für ein Manuskript im Vergleich zu männlichen Autoren 7 bis 15 Tage länger pro Manuskript dann auch. Also das ist wirklich enorm, weil man muss sich vorstellen, dass ja auch viele Dinge eben Zeit dauern. Also das heißt, in der wissenschaftlichen Forschung sieht es so aus, dass ja in den Forschungsprojekten die Zeit zum einen begrenzt ist. Manchmal ist ja auch schon die Qualifikationszeit begrenzt, wenn man zum Beispiel promoviert und man möchte irgendwie letztlich Artikel veröffentlichen, um die später zu einer Doktorarbeit zusammenzufassen, dann sind das alles begrenzte Zeiträume und man kann sich schon so ein bisschen vorstellen, wenn es signifikant länger dauert, dann ist das eine enorm große Hürde. Und jetzt geht es natürlich auch ein bisschen darum, die Mechanismen dahinter zu verstehen. Da ist man nämlich noch nicht so weit. Aber wenn wir uns das einmal anschauen, was das bedeutet für so eine Karriere von Frauen in der Wissenschaft, dann ist ein Blick hier eigentlich auch in die so ein bisschen in die Diskussion und in die Conclusions interessant, weil die Autoren noch das übertragen auf letztlich so eine durchschnittliche Gesamtveröffentlichungsanzahl im Laufe einer wissenschaftlichen Karriere beispielsweise. Und Sie haben das jetzt scherzhaft natürlich auch mal dort reingebracht für 50 veröffentlichte Artikel. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass eine Frau in der Wissenschaft 50 Artikel veröffentlicht. Dann heißt das demnach, dass sie durchschnittlich 350 bis 750 Tage mehr als ihre männlichen Kollegen mit dem Warten auf Begutachtungen und ja solche redaktionellen Entscheidungen, ob man das Manuskript annimmt oder ob das nochmal überarbeitet werden muss, damit verbringen müssen. Also das ist wirklich ein, wie ich finde, wirklich ein enorm krasses Ergebnis. Was mich wirklich auch noch dazu bringt, in der nächsten Zeit mal weiter zu dem Thema zu recherchieren, weil ich das also doch durchaus als sehr bemerkenswert und auch sehr bedeutsam auch für die Biodiversitätsforschung bei uns ansehe. Denn da gibt es nach wie vor große Probleme, dass Frauen einfach in einem ähnlichen Maße an den Arbeiten beteiligt sind. Das merken wir auch ganz direkt beispielsweise jetzt in den eigenen Projekten. Also wir haben auch wirklich Schwierigkeiten, auch proaktiv immer wieder mal im Prinzip unterschiedliche Forschende mit einzubeziehen und dabei wirklich darauf zu achten, dass wir auch einfach eine Beteiligung haben, die ein bisschen ausgewogener ist. Und das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Also man kann natürlich überall mal fragen und das tun wir dann teilweise auch, wenn wir sehen, der Fachbereich, der passt. Und trotzdem ist es so, dass wir das kaum erhöht bekommen. Also das ist ein sehr langsamer Prozess. Und auch bei aktuellen Veröffentlichungen ist es so, dass wir zum Teil weiterhin Paper haben, einzelne Studien, wo wir wirklich als reine Autorenrunde dort drinstehen und das auch manchmal mit vielen, vielen Autoren. Also das ist nach wie vor ein großes Problem. Wie das immer so ist bei den Studien, wird natürlich hier auch deutlich darauf hingewiesen, dass die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie halt die Zeit zum einen nicht berücksichtigen und zum anderen unterschiedliche andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also man geht hier zum Beispiel davon aus, dass immer quasi so dieser eine abgeschlossene Prozess da ist und nie gleichzeitig mehr Manuskripte in Begutachtungsprozessen in unterschiedlichen Zeitschriften stecken. Und das kann auch zu Verzerrungen führen eben. Also das heißt, dass beispielsweise heute das Ganze einen ganz anderen Trend hat als noch früher. Ne, das ist das, was man da eben nicht rausfiltern kann. Und man kann eben nicht sehen, dass heute mit so dieser zunehmenden Zahl auch grundsätzlich von Veröffentlichungen und dem Druck publizieren zu müssen, auch häufig in den Naturwissenschaften, wo früher im Schnitt mehr Dissertationen beispielsweise verfasst worden sind, die als monographisches Werk erschienen sind, wo Leute wirklich eine Monographie runtergeschrieben haben und in einigen Fällen wurden diese Monographien im Anschluss, die Doktorarbeiten, dann veröffentlicht. Und heute ist es aber eher so und gang und gäbe an den meisten Universitäten, dass kumulativ promoviert wird. Und kumulativ, das bedeutet also, dass die Dissertationsschrift, die besteht aus mehreren Artikeln, die man veröffentlicht hat, weil man eben auch viel Zeit in die Veröffentlichung von Artikeln steckt, wird das dann zum Schluss mit einem roten Faden zusammengeschrieben und diese eingereichten, akzeptierten Veröffentlichungen zum Teil dann veröffentlichten Veröffentlichungen. Das ist aber nicht überall nach den Prüfungsverordnungen nötig. Das bedeutet dann eben kumulativ. Und solche Effekte sind hier eben nicht berücksichtigt, aber auch so eine wirklich bemerkenswerte Arbeit, die ich finde wirklich zum Nachgrübeln anregt und vor allem zum Diskutieren. Also ich nehme das mit und halte das insbesondere auch für sehr spannend, wenn es beispielsweise auch um die nächsten Bildungsveranstaltungen geht, mit innerhalb der Lehraufträge an den Universitäten, die ich zum Beispiel habe, oder auch Vorträge oder sowas, weil ich möchte einfach ein bisschen Input dazu haben. Und deswegen würden mich auch eure Gedanken dazu freuen. Also lasst gerne, wenn ihr euch dazu ein paar Gedanken habt, einen Kommentar dazu in Social Media oder auf den Podcast-Plattformen da, weil mich da wirklich interessieren würde, was eure Gedanken dazu sind. Und vielleicht habt ihr ja auch noch Erklärungsideen zu dieser Sache. Und dann möchte ich zu einem Thema kommen heute, was mir persönlich sehr wichtig ist und was ein Wunschthema für die heutige Folge ist. Denn das kam auf nach den letzten Vorträgen. Ich habe glücklicherweise einige von euch dabei, die immer wieder mich darauf hinweisen, was besonders bemerkenswert ist, dass das Ganze mal behandelt werden kann im Podcast und so auch diesmal. Und zwar habe ich in meinen Vorträgen eigentlich immer einen Aspekt mit dabei, der nicht so geläufig ist und den ich für relativ wichtig halte. Und zwar sehe ich einfach durch diese Form der Wissenschaft, die ich betreibe, durch die Wissenschaftsphilosophie, der ich so folge, dass es einfach in dem Bereich der Biodiversitätsforschung und später aber auch in dem Naturschutz und in der Politik, die das Ganze letztlich formt, auch den behördlichen Naturschutz durch die Gesetzgebung, durch Richtlinien, durch Vorschriften und so weiter und so fort. Da sehe ich einfach, dass es einen ganz großen Mangel an Prioritätensetzungen gibt. Also das heißt, es werden einfach gar keine Prioritäten gesetzt und alles wird so entschieden mit, und nicht alles, ein Absolut würde ich es jetzt nicht sehen, aber ein Großteil der Dinge wird entschieden mit so einem Gießkanneneffekt, dass man eher sagt, man hat so einen Gießkannenaufsatz und das streut dann über die ganze Fläche und überall wird alles gleich gemacht. Das ist zum Beispiel, da wäre jetzt ein Beispiel, diese aktuellen Strategien zur Reduktion von Pflanzenbehandlungsmitteln, also von Pestiziden und Co. Da geht es nämlich wieder darum, dass in vielen Fällen jetzt gerade um prozentuale Reduktionen auf der gesamten Fläche, dass darüber gesprochen wird, anstelle wirklich an den Stellen zu reduzieren, wo nachweislich Schäden entstehen können und wo nachweislich vielleicht positive Effekte entstehen würden, wenn man denn dort die Behandlung von den Feldfrüchten, die man da irgendwie in diesem Jahr dann stehen hat, beispielsweise anpasst. Also etwa in höchst sensiblen Gebieten, in FFH-Gebieten beispielsweise, die europaweit geschützt sind. Und diese Prioritätensetzung, die fehlt, da möchte ich mal kurz zwei Beispiele geben, wie das Ganze aussieht. Also das eine, da sieht es eben so aus, dass wir haben auf sehr viel Wissen aufbauen mittlerweile, was die Organismen in der Natur bei uns angeht. Also wir haben beispielsweise Checklisten für Deutschland und wissen zunehmend besser, welche Arten bei uns vorkommen und haben dann ziemlich vollständige Übersichten bei den Pflanzen beispielsweise, also die höheren Gefäßpflanzen, auch ziemlich vollständige Übersichten bei Vögeln, bei Säugetieren, Reptilien, Amphibien und so weiter und so fort, also alle möglichen Organismengruppen und zunehmend eben auch bei den Insekten. Und es ist so, dass wir im Laufe der Zeit eben auch Fachgutachten haben mit den roten Listen, die ja auch immer wieder mal Thema sind hier bei mir im Podcast. Also eben Fachgutachten, die aufzeigen, wie stark eine Gefährdung auf einen Raum bezogen vorliegt für eine gewisse Art. Also eigentlich so ein Aussterberisiko. Das fasst es eigentlich auch am besten zusammen. Also das heißt, laufen Arten, zum Beispiel auf die Bundesfläche betrachtet, Gefahr auszusterben. Das sind eben diese roten Listen, die Fachgutachten, die dann mit den Daten zu den Organismen erstellt werden. Und diese roten Listen, die Kategorien, die habt ihr alle schon gehört. Das ist letztlich das, was ihr kennt. Also im Idealfall sind Arten ungefährdet. Dann gibt es unterschiedliche Gefährdungskategorien bis hin zu dem Worst Case, dass eine Art auf der Fläche ausgestorben oder verschollen ist. Also die Kategorie 0 wäre das dann. Und das möchte man natürlich vermeiden, dass eine Art beispielsweise in Deutschland ausstirbt auf der Fläche. Und da gibt es Beispiele für Arten, die das in der Vergangenheit schon getan haben, also die sowohl auf der Bundesfläche von Deutschland ausgestorben sind, als teilweise auch global. Also auch bei uns gibt es einzelne beschriebene Arten, die heute nicht mehr existieren. Also das heißt, sie existieren nur noch als Artname und häufig als Präparat in unterschiedlichen Museen beispielsweise. Ich nenne da immer das Beispiel vom Bodenseekilch in etwa. Ein Fisch, der bis in die 1970er Jahre im Bodensee vorkam und der dort endemisch war und bei dem heute nur noch die Präparate in den Naturkundemuseen in der Schweiz existieren und dieser Fisch eben ausgestorben ist in den vergangenen Jahrzehnten. Und die Kategorie sagt immer mit einer gewissen Ungewissheit ausgestorben oder verschollen, um eben exakt zu sein, weil es kann natürlich noch sein, dass eine Art verschollen ist und es doch noch den magischen Zeitpunkt gibt, dass diese Art wieder auftaucht und man sie viele Jahre übersehen hat. Das ist aber in Mitteleuropa enorm selten. Da, wo das regelmäßiger mal der Fall ist, das ist in sehr artenreichen und deutlich komplexeren Ökosystemen in den Tropen, wo die Biodiversität an einzelnen Punkten ein Vielfaches von dem betragen kann, was wir hier in den Breitengraden in Mitteleuropa haben. Da gibt es immer wieder Good News, beispielsweise auch, dass eine Art wiederentdeckt wird. Und das ist ja immer etwas sehr Schönes, wenn man weiß, okay, diese Art ist glücklicherweise doch noch nicht ausgestorben, sondern sie existiert noch irgendwo. Und jetzt sieht es so aus, dass diese Verteilung dieser Arten im Raum nicht gleich ist. Also das heißt, wir haben nur noch sehr wenige Lebensräume, die überhaupt dafür geeignet sind, dass die Arten der höchsten Kategorie vom Aussterben bedroht, in diesen Lebensräumen leben kann. Denn oftmals sind das wiederum Biotoptypen, die eben selbst auf der roten Liste stehen und dann global von vollständiger Vernichtung bedroht sind, wie das bei denen heißt. Das ist quasi das Pendant zu diesem Ausgestorben oder Verschollen. Bei den Biotoptypen, wo es dann eben um ganze Lebensraumgesellschaften geht, die über die Pflanzen definiert werden, da sieht es so aus, dass diese Lebensräume bedroht sind und dann eben von der vollständigen Vernichtung bedroht sein können. Und auch da gibt es welche, die wir schon verloren haben, die unwiederbringlich irreversibel verschwunden sind durch menschliche Aktivitäten. Und es gibt welche, die Gefahr laufen, dass sie innerhalb der nächsten Jahrzehnte verschwinden können. Bei den roten Listen finde ich das immer sehr interessant, wenn man so einen Blick nach Österreich mal schweifen lässt, weil da gibt es, glaube ich, sogar eine Einstufung, was in den einzelnen Kategorien heißt, wann diese Art droht auszusterben. Also da gibt es beispielsweise dann in so Jahrzehnten einzelne Schritte, was auch heißt, eine gefährdete Art verschwindet in so und so vielen Jahrzehnten, wenn wir nicht diese ganze Situation verbessern können und die Landschaften von Stressoren befreien oder die Arten unterstützen in Artenschutzprojekten und so weiter und so fort. Also alles, was da so einspielen kann. Und die Setzung der Prioritäten, die möchte ich jetzt so ein bisschen klar machen, weil die Arten der Roten Liste 1, die heute vom Aussterben bedroht sind, also die wirklich Gefahr laufen, innerhalb relativ kurzer Zeit auszusterben, wenn sich da nichts ändert, die kommen eben enorm häufig nur noch in ganz wenigen Lebensräumen vor. Und das sind oftmals Schutzgebiete, weil diese hochgefährdeten Biotoptypen selbst dann eben auch unter Schutz gestellt worden sind. Zum einen im Rahmen von der Ausweisung als Naturschutzgebiet beispielsweise oder eben auch dadurch, dass sie unter die Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie, also einem europaweiten Schutznetz innerhalb von Natura 2000 eigentlich dann unterliegen. Und diese rote Liste 1-Arten kommen eben fast ausschließlich eigentlich in Schutzgebieten vor. Also es gibt wenige Ausnahmen, die diesbezüglich da sind. Und die finden wir vor allem auch dort, wo Arten noch sehr mobil und groß und beispielsweise auch auf größere Räume angewiesen sind. Also wenn man jetzt mal als Beispiel so Wirbeltiere nimmt, da findet man das noch so ein bisschen häufiger. Aber je kleiner das wird, wenn wir über Pflanzen reden oder wenn wir auch über Insekten sprechen, dann ist es eigentlich so, egal mit welchen Personen ich mich unterhalte und frage sie konkret über ihre Artengruppe, dann gibt es eben sehr häufig diese Antwort, ich kenne kein Vorkommen außerhalb von einem Schutzgebiet. Und das zeigt eigentlich auch, wo aktuell ein großer Bedarf ist. Denn wir haben aktuell noch die Möglichkeit, mit eben diesen vom Aussterben bedrohten Arten oder auch von der vollständigen Vernichtung bedrohten Lebensräumen, wie es dann heißt, dieses Ruder rumzureißen, also auch lokal. Wir sprechen ja darüber, dass wir die Effekte teilweise auch kennen. Also wir wissen teilweise, was sind die Stressoren, die diesen Arten zusetzen, was ist die Schwierigkeit für den einzelnen Lebensraum. Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, wenn man solche irreversiblen, also nicht wiederherstellbaren Schäden hat, die ablaufen können, Biodiversitätsschäden, dann sind das die, die natürlich Priorität haben, die abzuwenden vor reversiblen Dingen. Also beispielsweise einer Ackerbrache, die irgendwie jetzt 2 oder 3 Jahre brach lag und interessant wird langsam wirklich für Biodiversität. Also man merkt, dort kommt aus den Säumen, kommen hochspezialisierte Arten zurück auf diese Ackerbrache, viele Arten, die das als Trittstein entdeckt haben, irgendwie dort zur Neubesiedlung entdeckt haben, aus der ganzen Landschaft, sammeln sich dort. Und dann wird das Ganze beispielsweise wieder einfach intensiv genutzt im nächsten Jahr und man hat dann ein vollständiges Umwälzen. Dann sind das in der Regel Dinge, die reversibel sind. Also das heißt, es sind erst sehr junge, neu besiedelte Flächen. Und wenn sich von diesen im Raum genügend befinden, dann ist das quasi eine Maßnahme, die ja von der Logik her und eigentlich auch von einem ethischen Ansatz her nicht die gleiche Priorität haben dürfte, wie eben irreversible Schäden, die nicht wiederherstellbar sind. Also stellen wir uns das mal so vor, bei den einen Sachen, bei irreversiblen Schäden wäre es jetzt so, dass wir, wenn wir künftige Generationen beispielsweise betrachten, dann wären das die Schäden, wo künftige Generationen einfach nicht nachvollziehen können. Nennt uns doch mal einen Grund, warum ihr das damals nicht gemacht habt. Also das wäre dann so dieser Aspekt quasi, um das irgendwie ein bisschen zugänglicher zu gestalten. Und das fehlt komplett in der Landschaft. Und wir sind damit ein wenig alleine, weil bei uns spielt das in der Interpretation von Daten immer eine gewisse Rolle. Also wir versuchen eigentlich aus den Forschungsergebnissen, die wir haben, in den ganzen Forschungsprojekten, eben zum Schluss ja für den aktiven Naturschutz, also für die Praxis dann eigentlich auch, Dinge zu empfehlen. Und das sind Interpretationen von unseren Daten. Das heißt, wir erfassen die Organismen und wir sehen dann, okay, ihr habt hier für euren Raum, nennen wir jetzt mal irgendwie ein Beispiel, ein Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen, das letzte Vorkommen von dieser Art der Roten Liste 1. Und wenn diese Situation sich vor Ort nicht verbessern, dann habt ihr einen irreversiblen Biodiversitätsschaden. Diese Art wird wahrscheinlich nie mehr zurückkehren auf diese Fläche, denn vergleichbare Populationen sind im Umland nicht da. Wiederbesiedlungsversuche sind in der Regel zum Scheitern verurteilt. Und das insbesondere auch bei Insekten, da ist es in sehr, sehr wenigen Fällen bekannt, dass das wirklich funktioniert, ohne eine dauerhafte Betreuung, einen dauerhaften Nachbesatz und eine Zucht beispielsweise, die das Ganze unterstützt. Und damit gibt es dann die Empfehlung, dass insbesondere auf diese Art oder eben einen Lebensraumtyp ganz besonders geachtet werden muss. Und das hat eine oberste Priorität. Und das existiert aber leider nicht. Also das existiert nur in unseren Empfehlungen. Und wir sind damit relativ alleine, was in der Forschung auch die Annahme dessen angeht. Also diese Prioritätensetzung ist ein Ansatz, eine wissenschaftsphilosophischer Ansatz vielleicht auch, der bei ganz vielen Personen gar nicht auftaucht. Und wir fragen uns auch so ein bisschen, warum. Also ich persönlich frage mich das auch. Wenn ich über wir spreche, dann spreche ich eigentlich auch mal über alle KollegInnen, mit denen ich zusammenarbeite. Also das heißt im Entomologischen Verein Krefeld und in den ganzen Verbundforschungsvorhaben, wo man diese Fragestellung dann eben verfolgt. Und das ist eben etwas, was ich nicht so richtig verstehe. Und darüber wird auch viel diskutiert. Per Logik können mir die Leute häufig folgen. Sobald es dann aber um das eigene Verhalten geht in Bezug auf diese Empfehlungen, dann wird das Ganze relativ schnell dann doch wieder aufgeweicht, weil Partialinteressen da reinkommen, dass man dann doch sagt, ja, aber jetzt wird gerade hier dieses Projekt gefördert oder ja, Insekten sind jetzt gerade nicht mehr so interessant, weil die waren jetzt ein politisch größeres Thema vor wenigen Jahren und aktuell ist es eher interessant, sich auch um die anderen Dinge zu kümmern und versuchen, das große Ganze zu zeigen oder eben, also die dann anfangen, eigentlich strategisch auch Empfehlungen zu geben, um eben Naturschutzziele zu erreichen, um schon so politische Dinge mitzudenken und sowas. Das sehe ich dann eben häufig. Da hatten wir ja auch schon mal ja, gemeinsam da irgendwie das mal so in dieser Folge eben auch zur Kommunikation im Naturschutz behandelt. Da habt ihr ja auch nochmal eine ganze Menge Kommentare dagelassen, wo ich auch gesehen habe, dass ihr auch so gesehen habt, was das Problem ist, eben so in den Bereichen, was Kommunikation angeht. Und gleichzeitig gibt's noch was weiteres, und zwar die Art und Weise, von welchen Organismen gerade Daten erfasst werden. Das ist auch etwas, was wissenschaftlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist aus meiner Perspektive. Denn die ist eigentlich, wir sind ja in der Wissenschaft verpflichtet dazu, dass wir Wahrheitsfindung betreiben. Das heißt, so die hundertprozentige Wahrheit wird man halt niemals erreichen. Aber man versucht eben, ja, die Wahrheitsfindung durchzuführen und muss halt aktiv daran arbeiten, dass man so alle unbekannten Einflüsse, Variablen und was auch immer irgendwie da so zusammenkommt, immer möglichst gut aufzuklären, um sicher zu gehen, das, was ich hier gerade habe, ist zum Beispiel nicht irgendwie, ja, dass ich mir die Bereiche angucke, die am besten bekannt sind, oder dass ich quasi, also dass ich mir ausschließlich Bereiche angucke, die am besten bekannt sind, oder dass ich eben ja so einem Bestätigungsbias oder sowas unterliegen könnte oder so. Man muss immer schauen, dass man aktiv daran arbeitet, sich selbst immer mal zu hinterfragen und vor allem unbekannte Einflüsse mit aufzunehmen. Und da kommen wir jetzt eben zu der Betrachtung der Organismengruppen. Da haben wir, wenn wir uns die Meldeplattformen anschauen, sieht man diese Verteilung eigentlich am krassesten. Aber auch wenn wir uns die Daten, die publiziert werden, zu den einzelnen Organismengruppen anschauen, also egal was man auswertet, man sieht so eine gewisse Normverteilung, so eine Normalverteilung von Artengruppen, die ganz, ganz krass berücksichtigt werden, bis hin zu Artengruppen, die nie berücksichtigt werden. Und das hat sich so ein bisschen aus dem praktischen Aspekt ergeben. Im Naturschutz zum Beispiel, wo auch aktive Naturschutzforschung ja dann eine größere Rolle spielt. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge in der Vergangenheit. Und zwar ist die Situation ja so, dass wenige Zielartengruppen eingesetzt werden zur Bewertung innerhalb von dem Naturschutz, wie zum Beispiel eingangs die Libellen, die ich da genannt habe. Und bei denen gibt es so viele Daten wie kaum in anderen Insektenordnungen. Und das liegt daran, dass die zum einen natürlich groß und auffällig sind in den meisten Fällen, sodass man ja diese Insekten häufig eben auch im Gelände beobachten kann, kann die Art schon erkennen, kann Fotos vielleicht davon machen, wenn man mal einen Fotobeleg machen möchte, und kann sie vor allem aber auch relativ schnell erlernen. Also das heißt, innerhalb von wenigen Jahren hat man eine ziemlich gute Erkenntnis der Arten, wenn man da viel Zeit reinsteckt. Und das haben wir klassischerweise eben für Heuschrecken, für Tagfalter und Libellen beispielsweise. Das sind so drei sehr gut etablierte Gruppen. Und wenn wir auf die Meldeplattformen schauen, dann ist es auch so, dass wir eben in diesen Bereichen einen enorm hohen Datensatz, einen enorm großen Datensatz haben, den man generieren kann, oder beziehungsweise Datensätze. Also das heißt, das meiste in der Kenntnis, was wir heute an Daten erlangen, das befindet sich eben innerhalb dieser gut etablierten Gruppen. Das heißt, wir beobachten und dokumentieren am häufigsten das, was schon am besten bekannt ist. Und das ist das, was bei mir gegen eigentlich ja den wissenschaftlichen Ansatz spricht, dass man per Logik und vor allem, wenn die Methoden das heute auch noch zulassen, eigentlich dazu forschen muss, diese Dinge aufzuklären, die am unbekanntesten sind. Also das heißt, wir müssen ja eine Wahrheitsfindung durchführen. Und dann sollte es nicht die Hauptkonzentration sein, die auf der Erforschung von den am besten bekannten Teilen von biologischer Vielfalt liegt, sondern eben die Hauptkonzentration sollte auf der Aufklärung der am wenigsten bekannten Teile liegen. Also das heißt, das ist das, woran man konkret arbeiten muss, meines Erachtens. Und das wäre eben ein zweiter Punkt der Prioritätensetzung. Und ja, ich hoffe, dass ihr da vielleicht irgendwie für euch mal noch einen kleinen neuen Gedanken mitnehmen konntet, und lasst mich auch da gerne mal wissen, wie ihr das seht. Und ich freue mich da insbesondere auch immer, falls ihr mich mal irgendwo auf einer Tagung trefft oder sonst wo, über Diskussionen zu dem Thema, weil mich da wirklich auch andere Ansichten interessieren, und vor allem suche ich noch nach Gegengründen. Das heißt, ich suche nach Begründungen, weshalb es diese Prioritätensetzung beispielsweise nicht das ist, was man eigentlich tun müsste. Genau, sondern was dafür spricht, dass insbesondere es beispielsweise so wichtig ist, dass wir uns immer hauptsächlich die Dinge anschauen, die wir am besten erforscht haben. Und genau, also es gibt halt große Probleme eben mit dem, was sich daraus ergibt. Also das ist das, was ich eben nur sehe, dass man ja dabei eben Gefahr läuft, dass man die anderen Dinge einfach nicht mal ansatzweise versteht und auch aus den Augen verliert. Und etwa der Schutz von biologischer Vielfalt dann wirklich nur kleine Artengruppen betrifft und alles andere geht den Bach runter. Das ist eigentlich so ein bisschen auch die Gefahr, die man dabei läuft. Und genau das Gleiche eben für die Erkenntnisbildung, dass man den Erkenntnisgewinn hat für Arten, die, also einzelne Organismen, die so gut bekannt sind wie nichts anderes und dadurch das Wahrheitsbild verzerrt ist, weil man die unbekannten Variablen im Hintergrund überhaupt nicht mal ansatzweise versteht, also eher im Blindflug unterwegs ist, was das angeht. So viel die Gedanken dazu. Genau, und Franzi an dieser Stelle, ich hoffe, dass die genau die Behandlung irgendwie jetzt hier im Podcast irgendwie mit dem Thema ausreichend war. Ich wollte das nur noch mal so ein bisschen erläutern, was da meine Gedanken zu sind, und ganz lieben Dank auf jeden Fall für die Anmerkung, dass das interessant wäre, das irgendwie mal unterzubringen heute. Dann geht es weiter, und zwar habe ich für euch natürlich in der Kategorie Artenkenntnis angesagt heute auch wieder eine Art mitgebracht. Und heute ist es ein Käfer, wie es bei mir zwischendurch durchaus mal sein wird, denn das ist eigentlich die Artengruppe, mit der ich mich am längsten beschäftige. Und auch eine Gruppe, wo man einfach unfassbar viele Lebensweisen findet, weil sie einfach die artenreichste Organismengruppe auf dem Planeten ist, aktuell nach jetzigem Kenntnisstand. Es gibt so ein paar Berechnungen, dass die Hymenopteren, also die Hautflügler, die Käfer mal einholen könnten, aber da sind wir noch sehr weit von entfernt. Und wir sind aktuell so in etwa bei so 400.000 beschriebenen Käferarten, die Gültigkeit haben, also eine enorme Artenfülle. Und bei den heimischen Arten gibt es auf jeden Fall einige Arten, wo ich das Gefühl habe, dass sie die eigentliche Bubble noch nicht verlassen haben. Also viele in der Coleopterologie, also der Käferkunde, die kennen diese Art, aber außerhalb ist sie häufig noch gar nicht bekannt. Und das möchte ich natürlich ändern. Und zwar geht es heute um den Mausflohkäfer. Der Name ist so speziell, dass er auch noch nicht so häufig auftaucht, wenn ihr danach googelt. Deswegen packe ich euch auf jeden Fall ein, zwei Links irgendwie noch in die Shownotes zu dieser Art, denn man findet sie ein kleines bisschen besser, wenn man den Namen Leptinus testaceus googelt. Und hier ist es so, dass der Mausflohkäfer, das ist eine hochgradig spezialisierte Käferart, die eben sehr, sehr stark reduzierte Augen hat. Also das heißt, die Augen sehen eigentlich so aus, als ob sie nicht mehr vorhanden wären. Und das ist auch so, dass sie sich zurückgebildet haben. Und jetzt ist aber bei der nächsten Art, der Biberlaus, wie die so schön heißt, die mit ihr verwandt ist, bekannt geworden, dass diese fehlenden Augen dort trotzdem innerhalb des Körpers noch so diese Funktion haben, hell und dunkel in irgendeiner Form wahrzunehmen, das zu verarbeiten. Und das ist wahrscheinlich bei dem Mausflohkäfer ähnlich. Aber wenn ihr euch das anguckt, den Kopf, seht ihr keine Augen. Die Augen sind weg und es sind wahrscheinlich nur noch irgendwelche Dinge im Kopf, die noch eine restliche Funktion haben. Es ist ein sehr kleiner und sehr unspektakulär aussehender Käfer ansonsten, denn wir sprechen hier über einen Käfer, der so so 2-3 Millimeter groß ist, also ziemlich winzig und hellbraun gefärbt, was daran liegt, dass er eigentlich keine Farbpigmente in seinem Körper trägt. Er sieht sehr unspektakulär aus und erst wenn man ihn sich von nahem ansieht, dann wird das Ganze sehr faszinierend, denn bei ihm fällt auf, dass die Fühler und die ganzen Dörnchen an den Beinen, die Haare, alles ist nach hinten gerichtet. Und das sieht auch so aus, dass quasi dieser Käfer damit nicht nur in den Gängen von Säugetieren leben kann, wo man ihn regelmäßig mal findet, sondern zum Teil eben auch unter den Säugetieren durchlaufen kann und sich an den Nestern und sowas von denen befindet und dort lebt. Man findet ihn nämlich in Kleinsäugenestern, in allen möglichen Situationen. Also das können Mäuse beispielsweise sein, das können Spitzmäuse sein, das können Maulwurfsgänge sein, alles Mögliche, also in diesem Zusammenhang. Und da, wo man ihn sehr gut finden kann, das ist zum Beispiel in etwas trockeneren Wäldern, wenn man so ganz alte, knorrige Bäume oder sowas hat und die haben so Wurzelnischen. Also das heißt, es wird so sehr knorrig und man hat einige tiefe Gänge, die dann eben runtergehen zu den Wurzeln und darin liegt Laub, dann sind das eben häufig Gänge von Kleinsäugern, die sich da unten aufhalten innerhalb der Wurzeln von diesem Baum, meistens in ausgehöhlten Bäumen oder sowas. Und dort kann man diese Mausflugkäfer ganz gut beobachten, wenn man zum Beispiel dann so ein paar Hände Laub da rausholt oder auch mal aus so einem Eingang von so einem Fuchsbau vielleicht oder einem Kaninchenbau, solange sich wirklich ausreichend Laub und sowas in dieser Situation befindet, dann kann man immer mal dort schauen. Und diese Käfer, die leben eben in den Nestern und sind ganz, ganz stark angepasst an diese Tiere. Wie weit weiß man noch nicht? Also man weiß nicht, wie die genaue Ernährungsweise von dieser Art zum Beispiel aussieht. Man ist in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass das Parasiten sind, die eben Blut oder sowas zu sich nehmen und weiß mittlerweile aber von den nächstverwandten Arten, dass das nicht der Fall ist, sondern dass sie eher abgestorbene Hautschuppen, so angetrocknetes Blut, Reste von irgendwelchen organischen Anhängseln an Kot und alles drum und dran in den Nestern und sowas fressen und die verwandten Arten dann manchmal sogar eben auch auf Säugetieren selbst. Also es gibt ein paar verwandte Arten auf der Welt, die leben im Fell von unterschiedlichen Säugetieren. Und dieser Mausflugkäfer ist eben für mich eine total spannende Art, weil ja diese Lebensweise einfach so abgefahren ist, dass man einen Käfer sieht, sieht sofort, okay, es fehlen irgendwie die Augen. Und er sieht irgendwie dann so, je länger man hinguckt und je mehr man weiß, desto spannender sieht er dann irgendwie aus. Und da, wo man ihn auch entdecken kann, was seltener mal der Fall ist, aber das habe ich auch schon selbst sehen dürfen, ist in Höhlen und auch in künstlichen Stollen und sowas. Das heißt, die Art, die hat nicht nur so ein Faible für Kleinsthöhlen in Säugetiernestern, sondern eben auch in Höhlensituationen, die künstlich geschaffen sind oder natürliche Höhlensituationen. Und dort kann man ihn zum Beispiel auch an Fledermaus-Guano finden oder an toten Fledermäusen auf dem Boden oder sowas. Und das wäre auf jeden Fall die Art, die ich euch heute mitgebracht habe. Spannend ist noch ein bisschen, es gab ja so eine Inventarisierung der Barcodes, also dem genetischen Fingerabdruck so gesehen von den Arten in Deutschland. Da gab es die Initiative German Barcode of Life. Und da hatten wir damals in der ersten Phase, das ist echt lang her, ich glaube 2010 um den Dreh, jede Menge Gewebsproben irgendwie inventarisiert, bestimmt zugeordnet in die Labore gegeben. Dort wurden die dann sequenziert und die Sequenzen hinterlegt in den Referenzdatenbanken. Und bei dem ist auf jeden Fall rausgekommen, dass da die eingereichten Tiere irgendwie schon aufzeigen, dass da vermutlich auch in Mitteleuropa zwei Arten drunter stecken. Und da könnte eventuell sogar nochmal was Neues entdeckt werden. Aktuell ist aber niemand am Thema dran, weil einfach für diese Gruppe, wo der dazugehört, die Laiodidae, das ist so eine recht vielfältige Gruppe von Arten, die von tierischen Eiweißen im Wesentlichen auch lebt oder halt von Pilzen. Also diese beiden Dinge findet man da am häufigsten. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen. Und mit dieser Gruppe beschäftigen sich nicht allzu viele Leute, weil die Bestimmung auch schwierig ist und die Lebensweisen eben, wie man hier merkt, speziell. Das auf jeden Fall. Das, was ihr noch mitnehmen könnt, ist auf jeden Fall die mikrokavernikole Lebensweise. Also das heißt, die Bevorzugung von Kleinsthöhlen, wo eine Art drin lebt. Das ist quasi der Unterschied zu kavernikolen Käfern, die in größeren Höhlensystemen mit Bevorzugung leben. Hier reicht eben manchmal auch die Wurzelnische unter einem alten Baum aus. Und damit sind wir auf jeden Fall am Ende der heutigen Folge angelangt. Und ihr wisst auf jeden Fall, diesen Podcast gibt es nur dank eurer Unterstützung auf Steady. Euch ganz herzlichen Dank für die, die das tun. Das ist auf jeden Fall wunderbar. Und ich mache das Ganze mit Freude und nehme mir die Zeit auf jeden Fall immer gerne, euch immer mal wieder ein paar neue Einblicke liefern zu können. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da, damit der Algorithmus den Podcast auch anderen noch vorschlägt. Und damit euch einen guten Tag. Auf Wiederhören.